Hallo und herzlich willkommen zur 7. Folge des Podcasts Korintherknabberei. Das ist mein Podcast über die Korintherbriefe des Apostels Paulus, zwei uralte Briefe, ganz frühe Zeugnisse des Christentums aus dem Neuen Testament. Wir sind nun schon einige Verse hineingekommen in den ersten Korintherbrief. Paulus hat seine Gemeinde angesprochen und sich selbst als Apostel vorgestellt. Er hat die Gemeindemitglieder Heilige genannt, die Menschen wohlgemerkt, die er im Folgenden zum Teil scharf kritisieren wird. Und er hat sie daran erinnert, dass sie nicht die einzigen auf der Welt sind, die sich auf Jesus Christus berufen. Und damit hat er gleichzeitig den Blick geweitet auf alle möglichen anderen Menschen, die sich Christin oder Christen nennen können, das damals noch nicht taten, also auch auf uns. Wir sind also auf eine bestimmte Weise auch angesprochen von diesem ersten Korintherbrief. Und dann schließlich noch eine kleine Spitze gegen den römischen Staat. Der hat sicher seinen Sinn, aber den ewigen Frieden kann er nicht sichern. Das ist Gottes Sache. Nun könnte Paulus also loslegen, mitten hineingehen in die Konflikte in Korinth. Aber zuvor nimmt er sich noch ein wenig Zeit, und zwar für ein Gebet. Paulus dankt Gott für seine Gemeinde. Und das klingt folgendermaßen, und heute folge ich der Übersetzung der Basisbibel. Ich danke meinem Gott immer wieder für die Gnade, die er euch durch Christus Jesus geschenkt hat. Durch ihn hat Gott euch an allem reich gemacht, an allen Arten der Verkündigung und Erkenntnis. Auch hat Gott der Botschaft von Christus bei euch einen festen Grund bereitet. Deshalb fehlt euch keine der Gaben, die er in seiner Gnade schenkt. So erwartet ihr sehnsüchtig das Erscheinen unseres Herrn Jesus Christus. Gott wird euch helfen, bis zum Schluss fest auf diesem Grund zu stehen. So kann am Tag unseres Herrn Jesus Christus keine Anklage gegen euch erhoben werden. Gott ist treu. Durch ihn seid ihr berufen zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Noch kurz zur Basisbibel. Das ist eine ganz junge Bibelübersetzung, erst vollständig, ja, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr rausgekommen. Und wie ich finde, eine sehr schöne Übersetzung, weil sie auf der einen Seite sehr genau ist, das schätze ich sehr, und auf der anderen Seite aber auch sich ganz gut verstehen lässt. Und die Sprache ist nicht ganz so altertümlich wie die Luther-Übersetzung, ne? Vielleicht an manchen Stellen auch nicht ganz so schön, aber darauf kommt es ja letztlich nicht an, denn die Bibel ist ja ein Buch, das verstanden werden will. Paulus baut also in den Einleitungsteil seines Briefes ein Gebet ein. Und zwar ein Dankgebet für die Gemeinde. Ist das ungewöhnlich? Wir erwarten am Anfang eines Briefes ja nicht unbedingt noch ein Gebet. Aber damals war es durchaus üblich, nach Absender, Empfängerinnen und Friedensgruß nochmal gute Wünsche für die Empfängerinnen und Empfänger einzufügen. Und in diesem Rahmen konnte dann auch ein fiktives Gebet an einen Gott oder auch an mehrere Götter stehen, auch als Danksagung für die Menschen, denen man schreibt. Und besonders in jüdischen Briefen war das nichts Ungewöhnliches. Bei Paulus fällt zunächst mal die Länge auf. Das sind 6 Verse, die dieser Abschnitt umfasst, obwohl man muss auch zugeben, auch wenn es im ganzen Abschnitt um dieses Gebet geht, kommt dieses Gebet eigentlich nur im ersten Vers vor und dann kommen, na, sagen wir mal, Erläuterungen. Paulus betet hier auch nicht wirklich, also es ist keine wörtliche Rede, er sagt nicht Gott, ich danke dir, sondern er sagt, ich danke Gott. Also er berichtet davon, dass er betet und übrigens, dass er nicht nur einmal betet, sondern immer wieder. Es ist jetzt auch keine Formalie von Paulus, so nach dem Motto, das steht nun im Briefformular drin, so ist ein Brief aufgebaut, so habe ich es in der Schule gelernt, also füge ich jetzt ein Gebet ein. Bei den Galaterinnen und Galater zum Beispiel, im Galaterbrief, mit denen er sich dann richtig fetzt, die bekommen kein Gebet in ihren Briefanfang geschrieben. Vielleicht aus dem Grund, dass es für Paulus unglaubwürdig gewesen wäre. Heißt auf der anderen Seite, mit der korinthischen Gemeinde gibt es noch eine gute Grundlage und hier kann Paulus fröhlich ein Gebet sprechen. Trotzdem, man muss festhalten, nach diesem positiven Gebet kommt ziemlich schnell die Kritik. Das Gebet einer Leitungsperson ist in Gemeinden auch ein zweischneidiges Schwert. Es ist schon eine kraftvolle Tradition, finde ich, eine Sitzung oder ein Treffen mit einem Gebet zu beginnen, weil das führt alle Beteiligten auf die gemeinsame Grundlage zurück. Aber wenn in dieser Sitzung ein Konflikt zu erwarten ist, dann kann es schon an Machtmissbrauch grenzen, wenn die Pastorin am Anfang im Gebet Gott um die Bereitschaft bittet, den Konflikt in die eine oder andere Richtung aufzulösen und, naja, vielleicht vor allem in die Richtung, die sie für gut hält. Denn ein Gebet ist kein Argument, auf das man irgendwie im Diskurs antworten könnte. Man kann ja schlecht ein Gebet dagegen stellen. Das ist ja dann wirklich völlig schräg. Und ein solches Gebet kann Widerstände auslösen, gerade weil man nicht erwidern kann und gerade weil es irgendwie dann in einen göttlichen Zusammenhang gestellt wird und sozusagen das Argument der Pastorin vergöttlicht wird. Und so kann der Konflikt gleich durch dieses Gebet angeheizt, statt wie vielleicht geplant abgekühlt werden. Und deshalb war es mir selbst in solchen Situationen wichtig, dass dann jemand das Eröffnungsgebet spricht, der mit dem Konflikt eigentlich gar nichts zu tun hat und auch nicht an der Moderation beteiligt ist. Solche Überlegungen hatte ich im Hinterkopf, als ich mich mit diesem Gebet des Paulus auseinandersetzte. Aber ich fand dann gerade spannend, dass Paulus hier kein Bittgebet spricht. Also, ich bitte Gott immer wieder, dass ihr endlich zur Vernunft kommt, ihr störrischen Korintherinnen und Korinther. Nein, Paulus dankt für etwas, das schon geschehen ist. Und insofern kann er auch keine wattierten Anweisungen hineinpacken. Stattdessen erinnert er die Gemeinde und vielleicht auch sich selbst daran, was sie schon hat. Etwas, wofür sie sich nicht anstrengen oder ändern muss, weil sie ja schon da ist. Und was sie eigentlich auch nicht verspielen kann, das ist dann die besondere Pointe. Es gibt etwas, wofür Paulus danken kann. Denn, und das kommt daraus hervor, grundsätzlich ist diese Gemeinde eine großartige Gemeinde, weil sie in einer besonderen Beziehung zu Gott steht. Und so schwingt in diesem Gebet auch eine tiefe Liebe mit. Einmal eine Liebe des Paulus zu seiner Gemeinde. Ja, schon eine verletzte Liebe, aber eine, die letztlich stärker ist als der Konflikt. Und dann die Liebe Gottes zur Gemeinde, die nicht aufgelöst werden kann, auch nicht über die Dummheit oder Unachtsamkeit oder vielleicht auch Bosheit der Korintherinnen und Korinther. Paulus setzt an den Beginn dieses Briefes eigentlich ganz unaufdringlich eine gemeinsame Beziehung. Zunächst mal die zwischen ihm und der Gemeinde, aber vor allem die zwischen Gott und der Gemeinde. Also, worum geht's nun in diesem Gebet? Ich danke Gott immer wieder für die Gnade, die er euch durch Christus Jesus geschenkt hat. Ja, ganz typisch Paulus. Er kann nicht einfach drauf losbeten, sondern es ist wieder so viel Theologie reingepackt. Der kann wahrscheinlich gar nicht anders, als Theologie zu atmen. Also, sodass man das erstmal aufeinander dröseln muss. Aber da ist zunächst mal das kleine Wort oder die kleinen Wörter immer wieder. Paulus ist nun schon eine Weile weg aus Korinth und er ist in Ephesus und da und drumherum gibt es sicher genug, was seine Konzentration fordert. Aber trotzdem denkt er offenbar immer wieder an die Gemeinde in Korinth und nicht in ärgerlicher Weise, sondern weil er sich freut und so sehr, dass er vielleicht auch mit einem Lächeln oder einem breiten Grinsen im Gesicht Gott für das dankt, was die Korintherinnen und Korinther ja schon haben und was da geschehen ist. Also für diese Gnade. Er dankt nämlich nicht für das, was die Korintherinnen Tolles gemacht haben, für ihre Glaubensstärke, sondern er dankt für das, was sie geschenkt bekommen haben, also für das sie überhaupt nichts können. Obwohl sie immer wieder an ihre Grenzen stoßen, hat Gott ihnen Gnade geschenkt, hat ihnen verziehen, schaut sie liebevoll an und so weiter. Und gleichzeitig nimmt er sich dadurch selbst zurück. Auch das, was Paulus getan hat, ist vielleicht für die Gemeinde in Korinth was ganz Grundlegendes, Erstaunliches. Aber es ist nicht das Entscheidende. Dieser Punkt kommt ganz unscheinbar daher, aber ich finde ihn entscheidend, weil Paulus damit ein entscheidendes Argument ganz ohne Not und schon ganz am Anfang aus der Hand gibt. Denn wenn er selbst nicht an der Stärke der Gemeinde schuld ist, dann kann er das auch nicht gegen sie als Argument ins Feld führen. Ich habe euch doch Folgendes gegeben, da müsst ihr doch. Nee, funktioniert nicht. Gut, vielleicht ist das hier auch eine Spitze gegen die Korintherinnen und Korinther, die offenbar schon der Meinung sind, dass sie was Besseres sind und sich dieses Besondere vor allem verdient haben. Ja, vielleicht haben sie es auch so verstanden, gehört, gelesen. Aber irgendwie widerstrebt es mir, Paulus jetzt hier zu unterstellen, dass er selbst seine Gebete an Gott, die er dann weitergibt, so formuliert, um irgendwie den Korintherinnen gleich am Anfang was reinzudrücken. Natürlich, das sagte ich ja, ist auch wieder Theologie drin. Denn Paulus redet nicht einfach von der Gnade, die Gott geschenkt hat, sondern von der Gnade, die er durch Christus Jesus geschenkt hat. Die Formel Jesus Christus kommt in den ersten 9 Versen des Briefes 9-mal vor und deshalb bekommt sie beim nächsten Mal eine Extrafolge. Hier nur, die Gemeinde hat Gnade bekommen und sie hat das nicht verdient, es ist ein Geschenk. Dass Gott sie liebevoll anschaut und sie nicht von sich wegstößt, liegt nicht an irgendwas, was die Gemeinde getan hat, auch nicht an irgendwas, was Paulus getan hat. Es wird interessant sein, wie er von dort noch die Kurve dorthin bekommt, dass die Gemeinde doch was tun soll. Also die Gemeinde für irgendwas zu loben oder zu kritisieren, was dort getan oder eben nicht getan wurde, wenn er gleich am Anfang so klar macht, dass eigentlich alles ein Geschenk ist. Nun ist das Wort Gnade erst einmal eine Hülse, die nichts enthält, vor allem für uns. Es ist heute eher ein Fremdwort, steckt höchstens in begnadigen, Gnade vor Recht oder besonders in gnadenlos. Gnade ist etwa, wenn jemand auf sein oder ihr Recht verzichtet. Und das hat immer was mit Schuld zu tun. Gnade ist nicht, wenn ich jemandem 100 Euro leihe, was sie dann zurückzahlen müsste, aber ich verzichte einfach drauf. Okay, das könnte man gnädig nennen, aber Gnade ist es nicht wirklich. Aber wenn diese Person mir die 100 Euro stiehlt und ich dann auf eine Anzeige verzichte, obwohl ich ein Recht darauf hätte, das wäre schon eher Gnade. Gnade geht in der Bibel auch immer von einem Stärkeren aus, der sich zu einem Schwächeren herabneigt und auf Rechte verzichtet. Esau zum Beispiel gegenüber seinem Bruder Jakob, der ihm bitter Unrecht getan hat und Esau verzichtet auf seine Rache. Bei Paulus hat es eigentlich immer mit Gott zu tun. Im Neuen Testament taucht das Wort Charis, also Gnade, überhaupt fast ausschließlich bei Paulus und seiner Schule auf. Aus dem Mund Jesu hören wir es ganz selten, auch wenn die Sache natürlich bei Jesu allgegenwärtig ist. Man denke nur an das verlorene Schaf. Paulus führt dann im Folgenden ein wenig näher aus, was die Gnade für die Gemeindemitglieder bedeutet. Aber so ganz verrät er uns erstmal nicht, warum die Menschen dort eigentlich Gnade brauchen. Haben sie was falsch gemacht? Sind sie schuldig geworden? Oder auf der anderen Seite haben sie vielleicht nur nicht die Kraft, sich etwas zu nehmen, was sie brauchen. Das bleibt zunächst offen, wird aber später im Brief klarer. Und die Angeschriebenen werden sowieso Bescheid gewusst haben, denn Paulus wird in seinen Predigten ausgiebig über Gnade gesprochen haben, sodass sie hier an dieser Stelle gleich andocken konnten. Durch ihn, also durch Jesus Christus, hat Gott euch an allem reich gemacht, an allen Arten der Verkündigung und Erkenntnis. Paulus tritt nun aus dem Gebet heraus und erläutert dieses Gebet der Gemeinde. Insofern ist es hier eigentlich kein langes Gebet, sondern ein kurzes Gebet mit Erläuterungen. Auch wenn er es nicht explizit sagt, liefert Paulus damit eine Erklärung dieses ominösen Wortes Gnade. Das Ergebnis der Gnade nämlich ist, dass die Mitglieder der Gemeinde reich sind an Verkündigung und Erkenntnis. Im Griechischen Logos und Gnosis. Bevor wir näher betrachten, was das eigentlich ist, hier kurz eine ganz wichtige Schlussfolgerung. Einige aus der Gemeinde waren offenbar ziemlich stolz darauf, dass sie in den Disziplinen Verkündigung und Erkenntnis besonders gut waren, dass sie sehr gut reden konnten und ziemlich schlau waren. Paulus streitet das gar nicht ab, aber er setzt dagegen, das kommt nicht aus euch selbst, sondern das ist Gottes Geschenk. Ihr könnt euch, so die logische Folge, also nichts darauf einbilden. Und letztlich seid ihr deshalb auch nicht besser als Menschen, die halt nicht so gut reden können. Abgesehen davon sind Logos und Gnosis Zentralbegriffe des frühen Christentums und gleichzeitig Zentralbegriffe der griechischen Philosophie. Zunächst mal Logos. Das heißt, so könnte man es wörtlich übersetzen, Wort. Aber noch viel mehr. In meinem altgriechischen Wörterbuch stehen da unter vielen anderen die Bedeutungen Wort, Rede, Gespräch, Behauptung, Gerücht, Schrift, Werk. Also man könnte sagen, die mündliche, aber letztlich jegliche Form von Kommunikation. Verkündigung ist da vielleicht schon mal gar nicht schlecht, sagt er nicht, auf welche Weise das geschieht. Aber Logos bezeichnet auch die Vernunft, daher das Wort logisch. oder Rechnung, Rechenschaft, Bedeutung. Dieser Aspekt wird dann gerne personalisiert. Insofern heißt es zu Beginn des Johannesevangeliums, am Anfang war der Logos. Damit konnten gebildete Griechen viel anfangen, in deren Philosophie der Logos tatsächlich so etwas wie eine Persönlichkeit war, fast wie eine Gottheit und eben das, was auch die Welt begründet. Und man merkt daran, dass die Menschen in der Gemeinde in Korinth eben nicht nur auf der Basis oder nur einige auf der Basis der Heiligen Schrift der Juden standen, sondern eben auch auf der Basis der hellenistischen oder griechischen Philosophie. Hier tatsächlich an dieser Stelle ist jetzt keine personifizierte Logos-Gestalt gemeint, irgendeine göttliche Macht, sondern es geht um die Art und Weise, wie das Evangelium in die Welt hineinkommt und sich dort ausbreitet. Also Kommunikation, Verkündigung. Später im ersten Korintherbrief begegnen uns zwei ganz unterschiedliche Formen der Verkündigung, nämlich prophetische Rede und Zungenrede. Logos kann aber auch die vernunftgemäße Verarbeitung der Botschaft sein. Bezeichnet also nicht nur die Sprecherin, sondern auch den Empfänger. Die Menschen in der Gemeinde in Korinth sind also reich darin, das Evangelium zu hören, weiterzugeben, es in ihrer Gemeinde kreisen zu lassen und es dann auch nach außen zu tragen. Das Evangelium findet bei ihnen besonders reiche und fruchtbare Kommunikationsbedingungen vor. Und das ist eine Gnade, ein Geschenk. Zum Logos kommt dann die Gnosis, die Erkenntnis, das Wissen. Das Evangelium ist in der Gemeinde also nicht nur geschmeidig und mühelos unterwegs, sondern es findet auch fruchtbaren Boden, auf dem es wächst. Also, es wird nicht nur gehört, sondern auch verstanden, verinnerlicht, integriert. Es wird vom Sprechen über das Hören zum Wissen und verändert dann die Menschen, die mit ihm in Berührung kommen. Diese Menschen haben das Evangelium nicht nur gehört, sondern sich auch angeeignet. Und auch das, eine Gnade, ein Geschenk. Paulus wird später noch näher darauf eingehen, was nun segensreiche Verkündigung und Erkenntnis eigentlich sind. Hier stellt er erst einmal fest, von beiden ist ausreichend vorhanden. Und wieder einmal der Hinweis, die Leserinnen und Leser werden gewusst haben, was er damit meint. Gott hat euch an allem reich gemacht. Und das an allem ist natürlich ein Hinweis auf das, was vorher kommt. Also es geht bei diesem Reichtum nicht um den Kontostand oder Gesundheit oder Ansehen in der Stadtbevölkerung, sondern um das Evangelium. Und an allem heißt, das reicht eigentlich erstmal. Paulus macht keinerlei Unterschiede, sondern er sagt, ihr, euch hat er reich gemacht. Es geht nicht um eine religiöse Elite, um Schriftgelehrte, Priesterinnen, sondern alle sind gemeint. Verkündigung und Erkenntnis sind demokratisiert. Das Fazit des Paulus: Es fehlt euch keine der Gaben, die er, also Gott, in seiner Gnade schenkt. Wieder die Gnade, wieder das Schenken. Und vielleicht ist das auch ein bisschen rätselhaft und kann ja ein bisschen unvollständig wirken, weil er hat ja eigentlich nur von zwei Gaben gesprochen, also von Verkündigung und Erkenntnis. Was ist mit der Sündenvergebung? Was ist mit der Auferstehung der Toten und so weiter? Ist das einfach mitgemeint? Darum geht es jetzt erstmal nicht, sondern es geht weiter mit der Erläuterung des Gebets. So kann am Tag unseres Herrn Jesus Christus keine Anklage gegen euch erhoben werden. Paulus geht jetzt ganz weit in die Zukunft, zum jüngsten Gericht, auch wenn er es nicht so nennt. Oder vielleicht doch nicht so ganz weit, denn offenbar waren seine Gemeinde und vielleicht auch er der Meinung, dass sie das Ende der Welt noch erleben könnten, dass es unmittelbar bevorstünde. Und ein wenig kreiste auch die Angst davor, was das denn sein würde. Und Paulus beruhigt sie. Gott wird euch helfen, bis zum Schluss auf diesem Grund zu stehen. Dieser Grund ist wieder Verkündigung, Erkenntnis, Evangelium. Das könnte nun bedeuten, bis zum Schluss, bis ihr sterbt, aber auch bis Jesus Christus wiederkommt. Aber letztlich ist es für die Argumentation hier erstmal egal. Es wäre ein grobes Missverständnis, diese Beschränkung auf Verkündigung und Erkenntnis nun als eine Beschränkung auf das Geistliche, auf ein geistliches Geschehen misszuverstehen und sagen, naja, wie man nun handelt oder im Alltag, das ist ja völlig egal, weil es geht jetzt um den Geist und um die Erkenntnis. Nein, es geht auch um das Handeln. Daran lässt Paulus in diesem Brief vor allem keinen Zweifel, aber er erläutert auch, wie das dann zusammenhängt. Vielleicht ganz kurz, wenn das Verkündigte erkannt wird, die Person verändert und sich dann im täglichen Leben ausdrückt, ganz natürlich, weil man ja eher dann eine veränderte Person ist, dann ist das offenbar für Paulus eine Garantie dafür, am Schluss beim Gericht gut dazustehen. Und deshalb reitet Paulus Kapitel für Kapitel darauf herum, in einem ganz besonders, dass ohne Liebe alles nichts ist. Und ganz zum Schluss gibt dann Paulus noch die Zusicherung: Gott ist treu. Hier können vor allem die Gemeindemitglieder mitgehen, die im jüdischen Glauben verwurzelt sind. Sie wissen ja immer schon von einem Gott, der seinen Bund mit den Menschen erfüllen wird, komme was wolle. Die anderen bekommen aber nun die gleiche Zusage. Alle sind berufen und Gott ist ihnen allen treu. Am Ende der Welt wird es dann, so die Vorstellung, ein Gerichtsverfahren geben und einen Ankläger, der Gott die Sünden der Menschen aufzählt, sie ihnen vorhält. In der hebräischen Bibel, im Hiob-Buch zum Beispiel, heißt dieser Ankläger Satan. Doch Paulus bleibt hier ganz gelassen. Nicht nur wäre jede Anklage gegen die Gemeindemitglieder chancenlos, es wird überhaupt nicht zu einer Anklage kommen. So aussichtslos wäre sie. Also der Ankläger, der Satan, hat überhaupt gar keine Macht. Eine kleine Einschränkung gibt Paulus aber auch. Die Angesprochenen müssen schon bis zuletzt auf diesem Fundament stehen bleiben. Aber Gott wird ihnen helfen, dass das gelingt, und was sie dafür gebrauchen, das hat er ihnen geschenkt. Noch eine Anmerkung: Weil Paulus ganz am Anfang des Briefes den Horizont geweitet hat, gilt das, was in diesem Gebet und auch in dem Folgenden gesagt wird, auch für alle anderen christlichen Gemeinschaften, also auch für uns. Zusammenfassend, ein ganz kurzes Gebet. Paulus dankt Gott dafür, dass er der Gemeinde das gegeben hat, was sie braucht, um am Ende ins ewige Leben zu gehen. Und dann die Erläuterung dazu. Das ist vor allem das Evangelium von Jesus Christus, das verkündigt wird, das dann gehört und in die eigene Persönlichkeit integriert wird. Und so schlägt das Evangelium in unserem Leben Wurzeln, verändert uns und macht uns am Ende gegen jegliche Anklage immun. Und wenn man so will, ist der ganze restliche Brief eine Erläuterung dieser Erläuterung anhand ganz konkreter Beispiele. Wie in allen Teilen dieses Briefes können wir uns fragen, wie haben die Menschen in Korinth, also die Gemeindemitglieder, das gehört oder gelesen? Was ist ihnen durch den Kopf gegangen? Sie hatten ja ein ganz anderes Vorwissen als wir. Sie hatten eine ganz andere Geschichte mit diesem Apostel Paulus. Sie wussten, was er mit Gnade meint oder mit Erkenntnis. Und es gab bei ihnen den Subtext des schwelenden oder schon ausgebrochenen Konflikts. Konnten sie da bei diesem Gebet und den Erläuterungen überhaupt wirklich zuhören? Oder waren sie so konzentriert auf das Donnerwetter, was sie danach erwarteten? Und für mich wiederum, der ich ja nicht in diesem ganzen Kontext drin bin, ist es alles noch sehr allgemein. Ich würde gern wissen, was Paulus meint, wenn er von Erkenntnis und Verkündigung spricht. Es ist ja schön und gut, dass ich eigentlich alles habe, was ich brauche. Aber was bedeutet das konkret in meinem Leben? In wunderbaren und krisenhaften Zeiten. Für die Gemeinde in Korinth war das deutlich konkreter. Sie hören ihre aktuelle Situation mit. Vielleicht fühlen sie sich angesprochen, vielleicht getriggert. Vielleicht angegriffen. Vielleicht, wie gesagt, lesen oder hören sie einfach drüber weg. Für alle gilt, Paulus setzt an den Beginn des Briefes die Botschaft. Ihr seid von Gott auserwählt, er hat euch das Entscheidende geschenkt und Gott ist treu. Für Paulus und seine anschließende weitere Argumentation bedeutet das zweierlei. Zunächst, er kann nicht wieder zurück. Er kann nicht plötzlich das Gegenteil behaupten und sagen, die Gemeinde sei nun nicht auserwählt. Er kann ja nicht anargumentieren gegen die Treue Gottes, die er so prominent an den Anfang gestellt hat. Und da ist es auch ganz egal, wie sehr er sich über die Gemeinde ärgert. Auch wenn er die Möglichkeit, nicht gerettet zu sein, für Einzelne schon in Erwägung zieht. Also es ist jetzt auch kein Freibrief für alles, was die Gemeinde so tun will. Und das Zweite, das hatte ich ja schon gesagt, mit diesem Gebet und den Erläuterungen schwächt Paulus sich selbst. Wenn nur Gott für alles verantwortlich ist, was die Gemeinde im Gericht schützt, dann schmälert das die Autorität des Apostels. Wie wir später erfahren werden, vor allem im 2. Korintherbrief, gehört das zu ihm, zu seiner Theologie, so sieht er sich. Er könnte also gar nichts anderes behaupten, aber ich glaube, als kleinen Nebeneffekt war das schon so, dass er mit dieser bewussten Zurücknahme den Konflikt entschärft hat oder vielleicht zumindest nicht angeheizt. Soviel also zu einem kurzen Gebet nebst längeren Erläuterungen. Beim nächsten Mal, wie gesagt, kommt ein Exkurs zu Jesus Christus. Das ist nämlich eigentlich kein Name, sondern eine ganze Theologie in zwei Worte komprimiert. Bis dahin, alles Gute, bleiben Sie, bleibt behütet und gesegnet. Musik.